Wie sollen die gigantischen Neuschulden bezahlt werden? Unter anderem mit einer EU-weiten Plastikabgabe. 80 Cent pro Kilo, die will die EU-Kommission schon ab Januar einführen. Und so sollen EU-weit knapp 6 Milliarden Euro jährlich in die Kassen kommen. Das Prozedere, die Mitgliedstaaten sollen erstmal nach Brüssel zahlen und sich dann das Geld von der Verpackungsindustrie wieder zurückholen. Die läuft natürlich schon Sturm gegen die Plastikabgabe. Der Bundesverband der deutschen Industrie hat die Position, die Steuererhöhung ist Gift für Wohlstand und Beschäftigung. Und gerade jetzt kontraproduktiv. Ein Unternehmer, der wahrscheinlich keine Abgaben zahlen muss, weil er konsequent Plastik recycelt und seine Produkte nicht in Neuplastik füllt, ist Reinhard Schneider, Träger des Deutschen Umweltpreises im letzten Jahr, Chef von Werner und Merz in Mainz, Hersteller von Reinigungsmitteln und Kosmetikprodukten und den meisten wahrscheinlich bekannt als Chef der Marke Frosch. Herzlich willkommen in Deutschlandfunk Kultur.
Guten Mittag, Frau Kreuzmann.
Herr Schneider, die Plastikabgabe könnte kommen. Wahrscheinlich wird sie dann auch heute beschlossen, wenn der Gipfel nicht scheitern wird. Weil Geld fehlt, wird das gemacht. Was bringt das für den Umweltschutz?
Ja, ich halte diese Maßnahme für längst überfällig zur Entlastung der Umwelt, weil man muss sich vorstellen, dass das ja keine zusätzliche Steuer ist, sondern eigentlich eine versteckte Subvention. Bisher ist jede andere Verwendungsart von Rohöl bereits besteuert in der EU und in Deutschland, also für Benzin, Heizöl etc., außer für Flugkerosin, das will man auch ändern, und die Herstellung des umweltschädlichsten Virgin Plastik, also des Einwegplastiks, was am Ende wieder zu CO2 verbrannt wird. Und wenn man schon gewisse Haushaltslücken wieder füllen muss in der EU, weil zum Beispiel England austritt, dann sollte man das in der Tat mit Maßnahmen verbinden, die der Umwelt helfen. Und diese Plastiksteuer kann dazu beitragen.
Wird es denn dann weniger Plastikmüll in den Meeren geben dadurch? Wird das so durchgreifen bei der Industrie?
Naja, das kommt darauf an. Also ich muss auch gestehen, dass die Aussage des BDI für mich ein klarer Fall fürs Fremdschämen ist, weil dass das wirklich Gift für Wachstum und Beschäftigung sein soll, kann ich mir schlecht vorstellen. Ich habe mal ausgerechnet, die 80 Cent, die vorgesehen sind pro Kilogramm Einwegplastik, wenn man das umrechnet auf eine durchschnittliche Plastikflasche, zum Beispiel für Putz- und Reinigungsmittel, dann macht das dort circa 1,5 Cent aus. Aber es ist halt so, dass das Billigste nicht immer das Beste für die Umwelt sein kann. Das ist ähnlich wie in der Fleischindustrie. Und derzeit ist es so, dass viele in der Industrie, auch in der Großindustrie, einfach Zeit schinden wollen, weiter das Billigste machen zu dürfen. Obwohl die technologischen Möglichkeiten, Kreislauf wirklich in Gang zu bringen und zu halten mit dem Plastik, für alle gängigen Plastikarten schon da sind. Das haben wir ja auch schon aufgezeigt mit unseren Produkten.
Sie machen das ja schon seit einigen Jahren, haben es ja kurz auch selber schon gesagt, diese Kreislaufwirtschaft, Rezyklat-Initiative, dafür stehen Sie für Werner und Merz natürlich ganz groß. Sie erfinden auch immer neuere Verpackungen und man hat lange gesagt, das geht doch gar nicht, Herr Schneider, was Sie da wollen. Sie können mit Rezyklatflaschen die Standards, die wir haben wollen, bei Kosmetik oder Lebensmittel überhaupt nicht erfüllen. Alles Quatsch?
Ja, es ist immer eine Frage des Bemühens. Wenn man weiter das Günstigste machen will, dann strengt man sich halt nicht so an, neue Technologien auch wirklich umzusetzen. Wir haben es trotzdem gemacht und haben bei den vier gängigsten Plastikarten Möglichkeiten gefunden, das immer wieder im Kreislauf zu halten mit einem Minimum von Energie. Mittlerweile sogar für Kosmetikprodukte, mittlerweile sogar für Folien und Standbeutel. Und da freuen wir uns, dass dann auch größere Konzerne, in unserem Fall Beiersdorf, sich unseren Technologien, unserer Sichtweise und Standards auch anschließen. Aber das ist natürlich etwas, was gerade im internationalen Wettbewerb nicht in allen Ländern so geschätzt wird. Und gerade internationale Großkonzerne, die sagen sich, naja gut, wenn außerhalb von Deutschland die Verbraucher nicht so drauf achten, dann nehmen wir einfach das Einwegplastik weiterhin. Und da bin ich froh, wenn tatsächlich europaweit eine Regelung in Kraft tritt, die diese umweltschädlichste Umgangsart mit dem Plastik nicht mehr so attraktiv macht wirtschaftlich.
Wie groß schätzen Sie denn die Widerstände doch der mächtigen Ölindustrie ein?
Wir spüren das leider immer wieder, dass hier Gegeninitiativen auf den Weg gebracht werden, die auch erstmal Kreislaufwirtschaft versprechen, aber sie am Ende nicht einhalten. Für uns typisches Beispiel ist die Pyrolyse oder das Chemcycling, wie es in Deutschland auch von der BASF genannt wird.
Was ist das
dass
genau?
Man sagt, naja, das ist ein thermochemischer Vorgang, bei dem bei hohen Temperaturen unter Ausschluss von Sauerstoff dann das Plastik aufgespalten werden soll. Deswegen die ganzen Ökobilanzierer rechnen die Pyrolyse und das Chemcycling nicht zu den Recyclingverfahren, sondern als Unterart der Verbrennung, weil halt so viel Energie notwendig ist, weil so viel CO2 entsteht und weil die Werkstoffausbeute eigentlich jämmerlich ist. Das stört aber diese Industrie nicht, weil sie, das sind so 2 Dutzend der größten Erdölhersteller und Plastikhersteller weltweit, weil die halt Zugang eben zu dem billigsten Rohstoff haben. Und selbst wenn da der Kreislauf nur im Kleinen funktioniert und dann wieder die Ausfälle nachgefüttert werden müssen, kann man das wieder mit dem billigsten weiterhin tun, derzeit, nämlich wieder frischem Rohölplastik.
Spielt
und das
diese
ist halt schade, es geht da um Verzögerungstaktiken.
Also spielen auf Zeit. Kann der Verbraucher da irgendwas mit seinen Entscheidungen machen?
Das kann er. Also es braucht auch mehr Wissen beim Verbraucher, welche Recyclingarten denn der Umwelt wirklich helfen. Und wir sagen, es gibt 3 Kriterien, die beim Recycling zählen, nämlich, dass der Kreislauf in der Menge geschlossen wird, dass er in der Qualität geschlossen wird, das heißt kein Downcycling, Verschlechterung des Materials und last but not least, dass das Ganze möglichst wenig Energie in Anspruch nimmt. So, und da gibt es riesige Unterschiede bei den Verfahren. Und es werden ja jetzt schon, ich sag mal, Mozzarella-Verpackungen in solchen Standbeuteln, Folienverpackungen dann verkauft aus der Pyrolyse. Und da wird auch, macht die Großindustrie, die chemische Industrie schon stark Werbung damit. Da wird es wahrscheinlich noch viele Tests und viel dazulernen, auch beim Verbraucher benötigen, um hier genau rauszufiltern, wie funktioniert denn Kreislauf am besten und wie kann es dauerhaft auch sich durchsetzen?
Information ist alles. Corona-Zeiten sind Plastikzeiten, Herr Schneider. Überall haben wir neue Plexiglasscheiben, ich auch hier vor der Nase. Sie möglicherweise auch, wenn Sie rausgehen. Was rollt da auf uns zu?
Ja, Corona wirkt auch hier wie ein Brennglas der Unzulänglichkeiten. Man merkt, man wird nicht auf Plastik verzichten können. Die Frage ist ja nicht, müssen wir Plastik weglassen, weil die Kreislaufführung von alternativen Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel Blech oder auch Tetrapack oder Aluminium, ist ja ökobilanziell viel nachteiliger, als wenn man es mit Plastik macht. Sondern die Frage ist eher, wie gehen wir mit dem Plastik sinnvoll um? Wie groß, wie klein, wie lückenhaft, wie vollständig sollen die Kreisläufe gemacht werden, gestaltet werden? Und da gibt's gute Beispiele und sehr schlechte Beispiele. Aber Plastik ist aufgrund auch des geringen Schmelzpunktes per se sehr gut dafür geeignet, immer wieder neu verwendet zu werden, nach unseren Verfahren eben auch ohne Qualitätsverlust.
Könnte also ein toller Wirtschaft sein. Dankeschön, Reinhard Schneider, der Chef von Werner und Merz, über die geplante Plastikabgabe in der EU. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Es gibt neue Drohungen mit rechtsextremistischer Post gegen Menschen des öffentlichen Lebens. Der sogenannte NSU 2.0 hat neue E-Mails verschickt. Dieses Mal sind sie auch an den gerade in der Türkei verurteilten Weltjournalisten Deniz Yücel gerichtet. Aber nicht nur an ihn. Barbara Schmidt-Matern hat die Einzelheiten und die Reaktion.